Wir sind, wie viele von euch wissen, sind wir in einer Predigtserie durch die Apostelgeschichte. Wir sind jetzt schon lang dabei, aber es ist schon lang jetzt jedes Mal sehr spannend. Und ich hoffe, dass heute genauso, ich finde jedenfalls, ich hoffe, dass heute genauso spannend wird. Die Serie heißt Kingdom Come, das Reich Gottes bricht herein. Weil das so, das ist, die Apostelgeschichte zeigt, wie das Reich Gottes hereinbricht in diese Welt durch die Kirche und durch das, was der Heilige Geist durch die Kirche tut. Und das Reich Gottes ist das, wo Gottes Wille passiert. Wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden, heißt im Vater unser. Und das ist so eine gute Zusammenfassung von dem, worum es geht beim Reich Gottes. Bei der letzten Predigt haben wir uns angeschaut, wie Gottes großer Plan vorangeht in der Apostelgeschichte, nämlich, dass er sich aus dem jüdischen Volk, das er berufen hat, und aus Nichtjuden einen Leib schafft. Und im Epheserbrief steht, er macht sie zu einem Mann eigentlich, weil das bezieht sich auf Jesus. Und wie wir jetzt sogar als Nichtjuden Zugang haben zu diesem Segen, und wir können Teil davon sein, wir können Teil von Jesus sein, wir können eingepfropft sein in Jesus und wir können gemeinsam dieser Leib Christi sein, wie es in der Bibel heißt. Und das war so der Hintergrund, letztes Mal, wir haben uns dann die Bibelstelle ganz genau angeschaut, aber das war so der große Hintergrund und wir haben dann uns den Text angeschaut und uns in den Text hineinbegeben. Und heute möchte ich es genauso machen, auf diese Art und Weise wie bei der letzten Predigt. Und heute möchte ich euch ja einen anderen biblischen Kontext geben, der auch wichtig ist, aber besonders auch für die heutige Stelle uns helfen wird, einen Blick auf die heutige Stelle zu werfen und zu sehen, was Gott da am Machen ist und wie das auch für uns heute relevant ist. Also ich werde es mit diesem biblischen Kontext anfangen, dann werden wir uns die Bibelstelle anschauen und dann werdet ihr, glaube ich, sehen, warum das relevant ist. Also, ich fange an mit der Weihnachtsgeschichte, auch wenn wir noch nicht Weihnachten haben. In Lukas Kapitel 1, da in Vers 31, da spricht der Engel zu Maria und kündigt an, dass Jesus geboren wird. Und er sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Also Jesus ist in die Linie von König David hineingeboren. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Und ihr werdet gleich sehen, warum ich das unterstrichen habe. Und jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Alten Testament, die auch oft mit Weihnachten in Verbindung gebracht wird. Und zwar ist die in Jesaja. Und das sieht man nicht, dass der Engel jetzt aus der Bibelstelle zitiert, aber man sieht, das, was der Engel sagt, er kündigt an eine Erfüllung von biblischer Prophetie, von Dingen, die vorhergesagt wurden. Und eine davon werde ich jetzt lesen im Buch Jesaja, Kapitel 9. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Da ist die Rede von Jesus. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben. Ihr werdet gleich sehen, warum ich das unterstrichen habe. Und auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. Jetzt, also Königreich und Herrschaft, also das Wort König, also Königreich in der Bibel, sowohl im Alten wie auch im Neuen Testament, bedeuten eigentlich Herrschaft. Das ist nicht so jetzt ein geografisches Reich, das ist das Königreich von David zum Beispiel. Das ist da, wo der König David Einfluss gehabt hat, wo er regiert hat. Und das Königreich von Gott ist das, wo sein Einflussbereich, seine Herrschaft. Okay, also seine Herrschaft, sein Königreich. Und in vielen deutschen Übersetzungen steht da bei diesem Vers, seine Herrschaft wird kein Ende haben. Interessanterweise bei englischen Übersetzungen nicht. Da steht immer die Mehrung der Herrschaft. Und ich habe mir das nur in der Schlachter-Übersetzung, die ich da jetzt habe, steht es mit Mehrung der Herrschaft. Und ich finde, das ist eine wichtige Sache. Und ich habe mir das auch im Hebräischen angeschaut. Und da steht tatsächlich, die Mehrung der Herrschaft wird kein Ende haben. Und das ist eine wichtige Sache. Weil was da steht, da kommt ein Kind in diese Welt. Dieses Kind, auf den Schultern dieses Kindes ruht die Herrschaft Gottes. Auf seinen Schultern, von diesem Baby. Und dann steht da, dieses Baby ist wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Wie soll das Baby ewiger Vater heißen? Dieses Baby ist Gott, starker Gott, ewiger Vater, das ist Gott in der Bibel. Das heißt, ein Kind kommt in diese Welt, dieses Kind ist Gott, dieses Kind ist auch Mensch. Auf den Schultern dieses Kindes ruht die Herrschaft Gottes. Und die Mehrung dieser Herrschaft wird kein Ende nehmen. Dann kommt Jesus in diese Welt und diese Prophetie wird erfüllt. Und er kommt zur Welt in einem Stall, ihr kennt die Geschichte, beziehungsweise jedenfalls da, wo die Tiere liegen. Und dieses Kind wird dann als König verehrt und sogar angebetet. Und also ich werde jetzt nicht die ganze Weihnachtsgeschichte erzählen, aber diese Prophetie geht da in Erfüllung. Und dann sehen wir, wie der Dienst von Jesus anfängt und er redet dauernd vom Königreich Gottes. Königreich Gottes ist hier. Das Königreich Gottes ist nahe. Das Königreich Gottes ist auf euch. Wenn ich heile und Dämonen austreibe, dann heißt es, das Königreich Gottes ist da. Also er redet die ganze Zeit vom Königreich Gottes, weil mit ihm das Königreich Gottes, diese Herrschaft in diese Welt hereingekommen ist und sich jetzt ausbreitet. Die Mehrung dieser Herrschaft hat kein Ende, steht in der Bibel. Und im großen Bogen, was das bedeutet, ist gewaltig. Im Psalm 110, da haben wir eine andere Prophetie, die auch in Jesus in Erfüllung geht. Da steht, der Herr, also da steht Jahwe, also mein Herr in Großbuchstaben, da steht immer in der Bibel dann Jahwe, der Gottesname. Jahwe sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Jahwe wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Jetzt, Zion ist der Ort von Gottes Gegenwart. Das heißt, vom Ort Gottes Gegenwart, wo Gott der Vater sitzt, sagt er jetzt, dieser Herr, und da ist auf Jesus wird es bezogen, Jesus hat sogar selber eigentlich auf sich bezogen, wie er mit den Pharisäern über diesen Psalm geredet hat. Und er sagt, Jesus, setz dich zu meiner Rechten. Das ist ein Platz von Autorität. Und dann steht, der Herr wird das Zepter deiner Macht von Jesus, von deiner Macht ausstrecken, von Zion, vom Ort von Gottes Gegenwart, herrsche wo? Inmitten deiner Feinde. Das ist eine Prophetie von genau derselben Sache. Das Reich Gottes ist herangebrochen. Das Reich Gottes kommt in diese Welt mit Jesus. Und in 1. Korinther, im Kapitel 15, wird dasselbe beschrieben. Da steht in Vers 23, zuerst ist Christus auferstanden, da ist es die Rede von Jesus, nachdem er auferstanden ist vom Tod. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Das sind wir, die wir an Jesus glauben, also körperlich auferstehen. Und dann, so zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen körperlich auferstehen, dann wird Christus, der zu Rechten des Vaters sitzt und sein Zepter geht in diese Welt hinein, dieser Christus übergibt dann, und dann steht, damit Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Das verpasst man ein bisschen manchmal. Also zu dem Zeitpunkt, wo er kommt und die Menschen haben die Auferstehung, ja, überreicht er diese fertige Herrschaft jetzt dem Vater. Bis daher ist die Herrschaft inmitten seiner Feinde hineingegangen. inmitten seiner Feinde, und zwar steht da gottfeindlichen Mächte, Kräfte und Gewalten, diesen hat er jetzt ein Ende bereitet und er übergibt diese fertige Herrschaft dem Vater. Das ist, was vor uns liegt. Wo befinden wir uns in dieser Geschichte? In dieser Zeit, wo seine Herrschaft inmitten seiner Feinde hineinbricht. Es geht noch weiter, dann steht, denn Christus muss so lange herrschen, bis, und das ist ein Zitat vom Psalm 110, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Dann steht, der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Das heißt, die Menschen werden auferstehen, jetzt ist der Tod schon besiegt, ja, aber körperlich gibt's noch den Tod, aber zu dem Zeitpunkt ist der Tod endgültig besiegt, der letzte Feind. Die Auferstehung ist da. Alle Feinde liegen ihm zu Füßen. Und jetzt übergibt er das fertige Reich dem Vater. Und das ist die Zukunft, auf die wir zuleben. Das ist, was uns erwartet. Aber bis dahin, was passiert? Von Zion, vom Ort Gottes Gegenwart, geht seine Herrschaft inmitten seiner Feinde hinein. Das Reich Gottes bricht herein. Die Mehrung seiner Herrschaft hat kein Ende. Und wie bricht diese Herrschaft herein in die Welt? Was ist unsere Rolle darin? In Matthäus Kapitel 16 sagt Jesus etwas zum Petrus, aber dann zwei Kapitel später sagt er was sehr Paralleles und bezieht es auf die ganze Kirche. Das heißt, ich habe jetzt nicht Zeit, das mehr auszuführen, aber da geht es um die ganze Kirche. Da geht es um alle, die Teil von seinem Leib sind. Und er sagt, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, also meine Kirche, meine Gemeinde. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Des Hades Pforten, das heißt, die Herrschaft geht hinein inmitten seiner Feinde. Er greift an, ja, er ist auf der Attacke quasi. Und die Pforten, die sind zur Verteidigung, aber die können diesen Angriff nicht überwältigen. Ja, also die sind zu schwach. Seine Herrschaft überwältigt den Feind. Und er sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Das ist auch ein Wort für Reich Gottes. In Matthäus wird es oft Himmelsreich genannt. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Das heißt, es ist ganz gewaltig, was da drinnen steckt. Die Kirche, das heißt, ich meine es damit nicht irgendeine menschliche Institution, sondern die Kirche im biblischen Sinne, nämlich die Menschen, die Teil von Jesus sind, die zu ihm gehören, zusammen, ja, wir haben die Aufgabe, seine Herrschaft reinbrechen zu lassen. Wir haben durch uns bricht seine Herrschaft in diese Welt hinein. Durch uns mehrt sich seine Herrschaft inmitten seiner Feinde. Das ist unsere Aufgabe. Das hat er uns anvertraut. Gewaltig. Am Anfang der Bibel, in 1. Mose 49, Vers 10, ist noch so eine Prophetie über Jesus. So versteckt, inmitten von einem langen Text. Und da steht, das Zepter, da geht es ums Regieren, ja, das Zepter wird immer Juda gehören. Jesus ist ein Nachkomme von Juda, ja, von David und Juda vor ihm. Das Zepter wird immer Juda gehören und der Herrscherstab deinen Nachkommen bis zum Kommen des Shiloh, okay, dem alle Völker gehorchen werden. Und da gibt es viele Theorien, was genau Shiloh heißt, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich der Punkt. Der Punkt ist, das bezieht sich auf Jesus. Und es steht, bis zum Kommen des Shiloh, also von Jesus, dem alle Völker gehorchen werden. Und was heißt das, dass alle Völker ihm gehorchen? Wie mehrt sich das Reich Gottes in dieser Welt inmitten seiner Feinde? Wir können uns anschauen, was Jesus getan hat. Wir haben schon oft darüber geredet, seine Botschaft und seine Werke. Aber eine Art und Weise, das ganz genau zu sehen, ist, wenn wir uns seinen Auftrag an uns als Kirche anschauen, den er uns gegeben hat. Matthäus, Kapitel 28, Verse 19 bis 20. Und er sagt, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Das heißt, alle Völker sollen lernen, ihm zu gehorchen. Wie es in 1. Mose 49 steht, dem alle Völker gehorchen werden. Und Jesus ist kein, er ist nicht die Art und Weise, wie das Reich Gottes voranschreitet, die Art und Weise, wie die Herrschaft hereinbricht, ist so ganz umgekehrt, wie die Herrschaften in dieser Welt funktionieren. Ja? In der Welt geht es immer von oben nach unten. Ja? Also politische Macht, das Schwert. Aber seine Herrschaft funktioniert umgekehrt. Er ist gekommen, um zu dienen. Seine Herrschaft breitet sich aus von unten nach oben. Ein verändertes Herz nach dem anderen. So breitet sich seine Herrschaft aus. Es gibt Bilder, die er auch verwendet hat, wie Sauerteig zum Beispiel. Ja? Es breitet sich aus wie Sauerteig in einem Teig. Seine Herrschaft breitet sich unscheinbar, klein, langsam, stetig, von unten nach oben, nicht triumphalistisch irgendwie, dienend, aber letztlich wird seine Herrschaft alle Autoritäten in dieser Welt unter seine Füße bringen. Es wird komplette Gerechtigkeit geben, es wird komplette Liebe geben, es wird kein Leid mehr geben in der Zukunft. Und er macht es durch uns als Kirche. Das heißt, ich bin jetzt fast am Ende von diesem Kontextteil, mit Jesus ist die Herrschaft angebrochen. Sie breitet sich täglich aus und kann nicht aufgehalten werden. Menschen kommen unter seine Herrschaft, lernen ihm zu gehorchen und so bricht seine Herrschaft mehr und mehr herein. Und jetzt, es war nicht immer so. Also Evangelikale waren am Anfang von der evangelikalen Bewegung und Christen generell waren eigentlich immer sehr positive Menschen. Aber in den letzten circa 100 Jahren hat sich so eine große Negativität immer mehr breit gemacht. Und die Negativität ist eigentlich, drückt sich meistens aus in die Welt wird immer schlechter. Man kann gar nicht, es ist einfach eine Katastrophe, es wird immer schlechter und schlechter und schlechter. Und wenn aber die Mehrung seiner Herrschaft kein Ende hat, wenn mehr und mehr Menschen anfangen, ihm zu gehorchen und gleichzeitig die Welt schlechter wird, dann passt irgendwas nicht zusammen. Entweder sie gehorchen ihm nicht oder seine Herrschaft mehrt sich eigentlich gar nicht oder, weiß nicht, aber wenn es immer mehr dienende Menschen gibt, die ihre umliegende Kultur segnen, die bereit sind, sogar Leiden auf sich zu nehmen, um andere zu segnen, dann kann es eigentlich nicht insgesamt schlechter werden. Natürlich kann es zeitweise schlechter werden, es kann schlechte Zeiten geben, es kann Katastrophen geben, es kann furchtbare Dinge geben, aber ich rede jetzt vom großen Bogen der Geschichte. Wenn die Mehrung seiner Herrschaft kein Ende hat, dann passt es nicht zusammen mit alles wird schlechter. Da passt irgendwas einfach nicht zusammen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Sicht letztlich biblisch ist. Wir bauen, und das heißt auch, dass wir auf die Schultern von denen bauen, die vor uns gegangen sind. Auf jedes Opfer, auf jedes Leiden, auf jeden Glaubensschritt, auf jeden Gehorsam. Diese Dinge segnen uns. Und das, was wir machen, segnet die Nächsten, damit sein Reich mehr und mehr hereinbricht. Bis das Ziel erreicht ist, dass alle Völker, alle Reiche, alle Autoritäten unter seiner Herrschaft stehen. Und Jesus kommt wieder und es gibt die Auferstehung der Toten. Und der Tod als letztes Feind ist besiegt. Und Jesus übergibt das Reich dem Vater. Es ist immer schwer, in schwierigen Zeiten die Welt so zu betrachten. Wenn man jetzt in Schwierigkeiten ist und vieles in unserer Welt ist furchtbar, dann ist es sehr schwer, sich da auf diesen großen Bogen zu begeben und diese große Sicht zu haben. Ich merke das in meinem YouTube-Feed aktuell, wo es, glaube ich, ich habe noch nie so viele Endzeit-Prophetien und alle möglichen Experten, die von der Bibel her ganz genau wissen, dass jetzt keine Ahnung, Russland und Iran jetzt Israel angreifen werden und weiß ich was alles. Und das ist einfach Schwachsinn. Ich habe sogar ein Buch mitgenommen, das habe ich mir vergessen vorher rauszuholen. Das ist eigentlich eins meiner Lieblingsbücher. Das Buch heißt Der Antichristkönig Juan Carlos. Und in dem Buch geht es darum, dass, und da ist Symbol von NATO, Symbol von der EU. Ja? Und in dem Buch geht es darum, dass der spanische König der Antichrist ist. Und 1998 wird Jesus wiederkommen. Also für die, die es jetzt nicht gemerkt haben, 1998 wird Jesus wiederkommen. Ja, haben wir irgendwie verpasst. Aber das ist biblisch belegt. Ja? Biblisch belegt in diesem Buch. Und ich sehe ganz genau das Gleiche jetzt auf meinem YouTube-Feed. Nur halt, dass nicht 1998 dabei steht. Und das ist, man kann die Bibel so missbrauchen und komplett am Ziel vorbeigehen. Und das bewirkt nicht, dass wir jetzt teilnehmen an diesem Auftrag, den er für uns hat. Und ich meine, ganz nüchtern betrachtet, wenn wir jetzt nur kurz die Bibel zur Seite legen, obwohl wir in einer Predigt sind, vor 500 Jahren, ja, haben die Menschen hier sehr schwer Zugang gehabt zur Bibel und die meisten haben überhaupt keinen Zugang gehabt zur Bibel. Ja, heute schaut es ganz anders aus. Ich glaube nicht, dass das jetzt schlechter ist in dem Sinn. In China zum Beispiel heutzutage ist in China schreitet, kommen so viele Menschen zum Glauben, dass es sogar sein kann, dass es zu unseren Lebzeiten vielleicht zu einem christlichen Land wird. Ja, also ich glaube nicht, dass dort schlechter ist wie früher. Es gibt auch viel weniger Armut dort. In manchen Teilen der Welt ist es heute sehr schwer, die Bibel zu lesen. In Iran hat man wirklich große Probleme, wenn man erwischt wird dabei. Zumindest, dass man Bibeln weitergibt und auch vielleicht, dass man Bibeln hat. So genau weiß ich es gerade nicht. Aber ich weiß, dass dort die Christen unter massivem Druck stehen. Aber wisst ihr was? Die Christen dort nehmen das in Kauf, nehmen dieses Leiden in Kauf, nehmen das Risiko in Kauf, erzählen von Jesus. Menschen kommen zum Glauben und dort kommen viele Menschen zum Glauben heute. Ich glaube nicht, dass es in 500 Jahren in Iran so ausschauen wird wie jetzt, wenn es so weitergeht. Versteht ihr? Im großen Bogen der Geschichte, wir haben gerade eine Seuche durchgemacht, ja, und es war schlimm. Und vor 700 Jahren haben die Menschen hier auch eine Seuche durchgemacht, in der ein Drittel vom Kontinent gestorben ist. Ist es jetzt schlimmer? Ich glaube nicht. Also das ist ganz nüchtern betrachtet, das war nur ein kurzer Exkurs. Aber um biblisch darüber nachzudenken. Mir geht es heute darum, ich glaube, biblisch betrachtet sollen wir immer zwei Sichtweisen in Spannung halten. Die eine Sichtweise ist, vielleicht kommt Jesus im nächsten Moment. Bist du bereit? Ja, wenn Jesus jetzt wiederkommt, bist du bereit? Diese Erwartung zu haben, Jesus kommt bald, die ist ganz wichtig für uns, für unsere geistliche Gesundheit. Aber die andere Sicht, die wir in Spannung halten müssen, ist auch ganz wichtig. Und die werde ich mit einem Gedankenexperiment ausdrücken. Okay? Nur für einen Moment. Das ist ein Robin-Gedankenexperiment. Was wäre, wenn Jesus in 30.000 Jahren wiederkommt? Dann wären wir jetzt in der frühen Kirche. Ja? Was wäre, wenn? Und dann, wie wollen wir, dass Österreich in 1.000 Jahren ausschaut oder von mir aus in 100 Jahren? Und das, was wir heute tun, wie kann das die nächsten Generationen segnen, damit sie ein Land vorfinden, das mehr von seiner Herrlichkeit erfüllt ist, das mehr von dem Evangelium erfüllt ist, wo mehr Menschen in Freiheit leben, wo mehr Menschen ihn kennen? Haben wir auch diese große Sicht? Ich glaube, wir müssen beide Sichten in Spannung halten. Und das ist eigentlich das, was ich euch heute ein bisschen mitgeben wollte, wenn wir uns jetzt die Bibelstelle anschauen, die wir uns jetzt anschauen. Nämlich, da geht es um die frühe Kirche, da geht es um viele Opfer, da geht es um viel Leiden, durch das das Evangelium mehr und mehr sich verbreitet hat und wovon wir heute profitieren. Okay, ich schaue heute die Bibelstelle wieder so wie das letzte Mal an, nämlich indem ich nicht alles durchlese, aber da könnt ihr den ganzen Text finden. Die zweite Hälfte von Kapitel 11 und das Kapitel 12. Was da passiert ist, dass nachdem Stephanus eher am Anfang der Apostelgeschichte gesteinigt wird, müssen ja viele Christen fliehen aus Jerusalem. Und manche davon kommen auch nach Antiochia, das ist eine große Stadt damals in Syrien, und fangen an, dort unter den Juden zu evangelisieren, von Jesus zu erzählen, und zwar nur unter den Juden. Und da kommen auch manche zum Glauben an Jesus. Und das ist toll. Was dann aber passiert ist, dass es manche gibt, die auch anfangen, Nicht-Juden von Jesus zu erzählen. Und wir haben in der letzten Predigt viel über dieses Thema geredet, also da werde ich nicht zu viel ins Detail gehen. Aber was dann passiert, sehen wir in Vers 21, da steht, Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nicht-Juden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Die Kirche in Jerusalem hört darüber und dann schicken sie gleich den Barnabas, der wirklich angesehen war, dort nach Antiochia. Und ich denke mir, das ist nicht ganz klar im Text, aber ich glaube, es ist wahrscheinlich so, dass das chronologisch vielleicht nach den Ereignissen war, wo der Petrus das im Haus des Cornelius erlebt hat, das wir uns in der letzten Predigt angeschaut haben, dass es nicht mehr so kontrovers war, dass da jetzt nicht Juden zum Glauben können, sondern dass sie sich grundsätzlich drüber gefreut haben. Und sie schicken den Barnabas und Vers 23 steht, als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Der Barnabas holt sich dann auch Hilfe. Der Vater reist nach Tarsus, wo der Paulus ist, und er holt den Paulus nach Antiochia. Und die beiden unterrichten dann ein Jahr lang viele Menschen. Also der Paulus hilft dem Barnabas quasi. Und sie unterrichten viele Menschen im Glauben, steht dann. Und dort werden auch die Leute zum ersten Mal Christen genannt. Wir sehen dann, wie ein paar Propheten aus der Gemeinde in Jerusalem nach Antiochia kommen, also Menschen, die von der Gemeinde auch gesehen werden als Leute, die vertrauenswürdig von Gott hören können. Und dann steht in Vers 28, einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Die Kirche in Antiochia reagiert darauf mit Großzügigkeit, Vers 29, da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Entsprechend der Möglichkeiten heißt, man weiß, ob es großzügig ist in Prozenten und nicht in einem absoluten Betrag. Ja? Weil für manche ist ein kleiner Betrag extrem großzügig und für andere ist ein großer Betrag nicht großzügig. Paulus und Barnabas bringen das Geld dann nach Jerusalem. Und dann, das war jetzt so die erste Szene in Antiochia. Jetzt schauen wir uns die zweite Szene an, nämlich währenddessen in Jerusalem. Was dort passiert, ist, dass der jetzige König Herodes, der dort regiert, eine Verfolgung anfängt. Und er sieht auch, das gefällt den Leuten und deswegen, also um seine eigene Popularität ein bisschen zu bauen, auch macht er das. Und wir sehen gleich einmal, wie der Jakobus, der Bruder von Johannes, mit dem Schwert hingerichtet wird. Dann wird der Petrus festgenommen und die Kirche fängt gleich an zu beten. Vers 4. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte vier Gruppen zu je vier Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und dann sehen wir, wie der Petrus da schläft im Gefängnis. Er ist an zwei Soldaten angekettet, er ist eingesperrt, er ist noch von Posten bewacht. Übrigens, ich denke, der Grund, warum er so extrem streng bewacht wird, ist, weil sie ein paar Kapitel vorher eine Erfahrung mit ihm gemacht haben, das kann man in Apostelgeschichte 5 lesen, wo das Gefängnis ihn nicht wirklich halten hat können, ja, weil ihn da ein Engel befreit hat. Und deswegen, glaube ich, haben sie jetzt diese Sicherheitsvorkehrungen, also High Security, Sicherheitstrakt. Und was aber passiert ist, ein Engel weckt ihn in der Nacht, da ist ein helles Licht. Der Petrus glaubt, das ist eine Vision. Die Ketten fallen ab, er folgt dem Engel nach draußen, an allen Wachtposten vorbei und dann verschwindet der Engel. Und dann merkt er erst, das war gar keine Vision. Und dann kommt er so zu sich und überlegt, was er jetzt überhaupt machen soll. mitten in der Nacht. Und dann steht in Vers 11, also eben, da erst kam Petrus zu sich. Wahrhaftig, sagte er, jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gern gesehen hätte. Nachdem er über seine Lage nachgedacht hatte, ging er zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes, der den Beinamen Markus trägt. Dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Er klopft an, eine Dienerin macht vor Freude, dass sie seine Stimme hört, nicht auf, geht dann zu den anderen, sagt ihnen, da ist der Petrus, die glauben, sie hat den Verstand verloren. Dann steht in Vers 16, währenddessen klopfte Petrus wieder und wieder ans Tor und als sie schließlich öffneten und ihn sahen, waren sie außer sich vor Freude. Er erzählt ihnen dann, was Gott gemacht hat und dann verlässt er die Stadt. Als nächstes sehen wir dann so das Ende vom Herodes. Also am nächsten Tag merken sie, der Petrus ist nicht mehr da. Die Soldaten müssen das mit ihrem Leben leider büßen. Und der Herodes verschüsst sich und geht nach Caesarea in seine Residenz. Dort fährt er dann einen riesigen politischen Sieg ein, in einem Streit, den er mit den Bürgern von Tyros und Sidon hat. Er lässt sich dafür gehörig feiern und das führt dann zu seinem Ende. In Vers 22, begeistert jubelte das Volk ihm zu, so spricht ein Gott und nicht ein Mensch. Und Herodes ließ sich das gefallen, anstatt Gott die Ehre zu geben. Da vollstreckte ein Engel des Herrn das göttliche Urteil an ihm. Herodes brach noch auf der Tribüne zusammen, von einer schweren Krankheit befallen. Würmer zerfraßen seinen Leib und er starb einen qualvollen Tod. Okay, dann, also jetzt haben wir zwei Szenen gehabt und eine letzte Szene haben wir noch, nämlich, die habe ich jetzt genannt, die Mehrung seiner Herrschaft geht unaufhaltsam weiter. Vers 24, die Botschaft Gottes aber breitete sich immer weiter aus und die Zahl derer, die sie annahmen, wuchs ständig. Nachdem Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt und die Geldspende überbracht hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus begleitete sie. Okay, also ihr habt jetzt ein Bild von dem, was da passiert, ja, von der Geschichte. Also von der Geschichte im Sinne auch von tatsächlich Geschichte, ja, also Geschichtsschreibung. Also da wird erzählt, was passiert ist. Und da möchte ich jetzt ein paar Sachen mir anschauen mit euch, die jeweils für uns ganz relevant sind. Erstens, wir sehen in diesem Text, wie jede Mehrung des Reiches Gottes in dieser Welt kostspielig ist. Und das kostet. In Kapitel 11, Vers 19, eben da geht es darum, dass der Stephanus damals gesteinigt wurde und dass dann die Christen verfolgt wurden und viele fliehen müssen. Ja, also extreme Kosten. Aber was passiert? Das Evangelium breitet sich aus. In Vers 22 sehen wir der Barnabas, der ist bereit, aus Jerusalem nach Antiochia zu gehen. Und das ist nicht nur irgendwie, er fliegt hin für ein paar Wochen, ja, sondern, ich meine, er war lang dort. Also zumindest war er zeitlang dort und hat den Paulus geholt. Also er ist im Prinzip dorthin gezogen, um zu dienen. Auch das ist kostspielig, für Jesus wohin zu ziehen. Und dann, was passiert? In Vers 24 steht, durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Vers 26, da ist der Saulus, den wir auch unter dem Namen Paulus kennen, bereit, seine Heimat hinter sich zu lassen, um in Antiochia Barnabas zu assistieren. Kostspielig. Und dann, was passiert? Im Jahr 26, Vers 26 steht, die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Vers 29, da sehen wir, wie die Kirche in Antiochia großzügig gibt für die Gemeinde in Jerusalem. Da steht, da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seine Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Großzügigkeit mit Geld ist kostspielig. Und ich bin mir 100% sicher, dass es ein großer Segen fürs Reich Gottes in Jerusalem war. Kapitel 12, Vers 1. Die Kirche in Jerusalem wird gewaltsam verfolgt. Kostspielig. extrem kostspielig. Ich meine, stellt es euch vor, die wird so arg verfolgt, dass einer der Hauptleiter fliehen hat müssen aus der Stadt. Und ich meine, so eine Verfolgung ist gigantisch. Ich meine, wenn da jemand getötet wird, der hat Freunde, der hat vielleicht Familie, der hat Geschwister, also im Glauben und so weiter. Extrem kostspielig. Und das sehen wir in Vers 2. Jakobus wird mit dem Schwert hingerichtet. Was kostet es seinem Bruder? Was kostet es seinen Freunden? Was kostet es ihn? Vers 4, Petrus wird verhaftet. Und in dem Moment, wo er verhaftet wird, weiß man noch nicht, dass ein Engel ihn rausholen wird. Ja? Was kostet es dem Petrus? Was kostet es seiner Familie? Was kostet es der Kirche, wo er einer der Hauptleiter ist? Und die Kirche dann, in Vers 12, die betet die Nacht durch. Was kostet das? Ja, ich bin so dankbar für diejenigen von euch, und es ist ein großes Opfer, die jede Woche vor unserem Alpha-Kurs an unserem Gebetstreffen teilnehmen. Ja, und ich bin euch wirklich dankbar. Und das sind 20 Minuten, ein 20 Minuten Gebetstreffen. Und ich weiß, das ist ein großes Opfer. Und ich danke, dass ihr teilnehmt. Und jetzt stellt euch vor, eine ganze Nacht. Oder ich schätze mal, das war eine ganze Nacht. Oder jedenfalls ein großer Teil der Nacht. Also, das kostet was, diese Art von Hingabe. Und dann, in Vers 12 steht, dort war eine große Zahl von Christen zum Gebet versammelt. Ja. Vers 17, Petrus muss die Stadt verlassen. Das kostet ihn was, das kostet die Kirche was, das kostet seine Freunde und seine Familie was. Also, die Mehrung des Reiches Gottes kostet uns was. Damit die nächsten Generationen das genießen können, es kostet uns was. Damit Menschen Jesus kennenlernen, es kostet uns was. Es geht nicht um unseren Komfort. Und man sieht das sogar was für ein Muster erkennen wir in diesem Text? Das Erste, was ich sagen will, ist, wir erkennen einfach Hingabe an Jesus sogar bis zum Tod. Sogar bis zum Tod. Wir erkennen einen Fokus und auf eine Ausrichtung auf Jesus. Er ist der Mittelpunkt. Im Gebet sind wir bereit, Zeit zu opfern, ja? Zum Beispiel, um beim Alpha-Gebetstreffen teilzunehmen oder generell. Sind wir bereit, Zeit aufzugeben, Raum zu schaffen? Wir sehen das in der Evangelisation, indem dass sie die gute Nachricht von Jesus weitergeben. Sind wir bereit, Zeit zu opfern, Risiken einzugehen, Freunde vielleicht einzuladen zu Alpha zum Beispiel, damit sie dort eine Gelegenheit haben, von Jesus zu hören und ihn kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen über diese Themen. Oder wir haben unsere Kirche lebt Liebe-Aktionen und vieles, das wir gemeinsam machen, aber auch wir sind alle jeden Tag der Woche unterwegs und sind wir da bereit, in unserer Arbeit, in wo immer wir sind, Risiken einzugehen, die Nachricht weiterzugeben. Wir erkennen es in Großzügigkeit mit ihrem Geld. Ja? Sind wir bereit, unser Geld großzügig in das Reich Gottes zu investieren? Auch wenn das bedeutet, dass wir uns vielleicht Dinge nicht leisten können. Wir haben zum Beispiel kein Auto, weil wir es uns nicht leisten können. Und das ist für uns überhaupt kein Problem. Und wir sind froh, dass auch, ich habe nichts gegen Autos, weil wir borgen uns auch die Autos ganz gerne immer aus von euch. Aber mein Punkt ist, bei jedem schaut das ganz anders aus. Ja? Aber sind wir bereit, in Kauf zu nehmen, dass wir weniger haben zum Beispiel, damit das Reich Gottes vorangehen kann? Sind wir bereit, für ihn einzustehen, sogar wenn es uns alles kostet? Zum Beispiel das Leben. Und in unserer Kultur sind wir Gott sei Dank, und auch, denke ich, hat es viel mit den Opfern derer zu tun, die uns vorausgegangen sind, sind wir an einem Punkt noch immer, wo wir die Freiheit haben, Gott anzubeten, ohne dass wir körperlich verfolgt werden. Aber es gibt viele Punkte, wo die Dinge, die unsere Kultur als wahr oder gut erachtet, im kompletten Gegensatz zu dem stehen, was Jesus sagt. Sind wir dann bereit, uns zu Jesus zu stellen und dafür zu stehen, auch wenn es uns was kostet? Jede Mehrung des Reiches Gottes kostet was. Aber jede Mehrung des Reiches Gottes ist ein Win-Win. Sie ist ein Win für die Leute, die es was kostet. Und sie ist ein Win für die Leute, die profitieren. Sie ist ein Win für die Leute, die es was gekostet hat. Und sie ist ein Win für die Leute, die wir heute davon profitieren. Jede Mehrung des Reich Gottes ist ein Win-Win. Für die, die leiden, ja, die was aufgeben müssen, für die, die was opfern, ist es ein Win. In Matthäus Kapitel 19, da begegnet Jesus einem reichen Mann und er sagt ihm, gib dein Geld auf und gib's den Armen und folge mir nach. Der schafft es nicht und geht traurig weg. Jesus sagt dann zu seinen Jüngern, wie schwer ist es, dass Reiche in das Reich Gottes kommen. Die Jünger sind dann ganz bestürzt, weil in ihrem Denken war es so, wenn wer reich ist, ist er von Gott gesegnet. Wie kann Jesus sagen, Reiche kommen nicht so leicht ins Reich Gottes? Ja, also das war in ihrem Denken herausfordernd. Und dann sagt Jesus ihnen, dass es eigentlich so ist, dass es Menschen überhaupt unmöglich ist, ins Reich Gottes zu kommen, sondern dass es nur Gott möglich ist. Und da ist ein Blick auf das Evangelium, weil er hat uns einen Weg gemacht. Und dann in diesem Diskurs sagt er jetzt, passiert jetzt das Folgende. Vers 27. Da sagte Petrus zu ihm, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Eine gute Frage, oder? Und Jesus antwortete, er hat nicht gesagt, hey, was ist ja arg, dass du da um einen Lohn fragst. Ich bin ja bei euch da, gell? Überhaupt nicht. Was sagt er? Ich versichere euch, wenn der Menschensohn, und damit bezieht er sich auf sich selbst, aber das ist auch ein bisschen Referenz von einer Stelle in Daniel, im Alten Testament, wo es auch darum geht, dass er diese Herrschaft einnimmt, wo ich vorher davon gesprochen habe. Wenn der Menschensohn, wenn Jesus im Reich Gottes auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzt, dann werdet ihr, die ihm nachgefolgt seid, und er redet da zu den 12 Jüngern, und im übertragenen Sinne aber auf uns alle, für uns alle, werdet ihr ebenfalls auf 12 Thronen sitzen und über die 12 Stämme Israels richten. Und dann sagt er, jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Was Jesus damit sagt, ist, es zahlt sich aus. Ja, das heißt nicht, wenn wir 1 Euro spenden, kriegen wir 100 Euro von ihm. Das heißt es nicht. Aber es heißt durchaus, er wird uns, wir haben zum Beispiel Familie, ja, unter uns, wir erleben Familie. Er gibt uns Geschwister, er gibt uns im Prinzip alles und ein Vielfaches und eine 100-fache Freude, wenn wir was für ihn aufgeben. Es zahlt sich aus. Und über das Richten beziehungsweise Regieren mit Jesus, von dem er da redet, von denen, die bereit sind, für ihn zu leiden und für ihn zu opfern, wird auch in Offenbarung 3, Vers 21 berichtet. Da steht, wer überwindet, und überwinden in der Offenbarung heißt, sich zu Jesus stellen und gegen die Reiche, also und die Gewalten, die uns von Gott trennen wollen, zu triumphieren, sondern uns zu ihm zu bekennen, trotz Verfolgung, trotz Leid, uns zu Jesus zu bekennen. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. So wie er zu Rechten des Vaters sitzt. Ist es nicht gewaltig? Wer überwindet, dem gibt Jesus das. Es zahlt sich aus für uns. Ja, also es ist ein Win für uns, die wir opfern. Aber ich habe gesagt, es ist auch ein Win für uns, die wir profitieren. Also von denen, die vor uns gegangen sind und geopfert haben. Und es ist ein Win für die, die nach uns profitieren werden. Ich habe ein Zitat aus der Kirchengeschichte vom Jahr 197 von einem Typen, der heißt Tertullian. Ein relativ berühmtes Zitat, wird aber oft ein bisschen anders zitiert, aber das ist jetzt das wortwörtliche Zitat. Wir, die Christen, wir vermehren uns, wenn ihr, die Römer, das Römische Reich, wenn ihr uns erntet. Das Blut der Christen ist Samen. Das klingt ziemlich arg, aber was sagt er damit? Die Christen sind aufs Ärgste verfolgt worden vom Römischen Reich, aber sie haben nicht gestoppt werden können. Und was sie erreicht haben, ist, dass immer mehr Menschen zu Jesus gefunden haben. Und jedes Opfer, das ich heute erwähnt habe, in der Apostelgeschichte, in den Texten, wir gelesen haben, jedes Opfer von denen führt dazu, dass wir heute hier stehen und Jesus kennen. Wir profitieren von ihren Opfern. Und wir profitieren auch von allen möglichen Opfern von Christen, die vor uns gelitten haben. Der Grund, warum wir Menschenrechte haben, das hat mit dem christlichen Glauben zu tun, der in unserer Kultur vorangeschritten ist. Der Grund, warum wir in unserer Kultur Aspekte haben, die noch immer gut geheißen werden, wie Vergebung, und in anderen, ihr wisst, die Gina, meine Frau, kommt aus einer Kultur, wo zum Beispiel Vergebung eine Schwäche ist, ja, weil die nicht auf dieselbe Art von dem profitieren, wovon wir profitieren, dass in unserer Kultur Vergebung sogar als was Gutes gesehen wird. Oder dass Arme beschützt werden sollen, das hat es vor dem Christentum nicht gegeben. Auch im Römischen Reich war das einfach eine Schwäche, sich um Arme zu kümmern. Ja? Mitleid war eine Schwäche, das muss herauserzogen werden aus Leuten. Nur durch den christlichen Glauben, der sich ausgebreitet hat, ist jetzt für uns das zu einer Tugend geworden, dass man sich um die Schwachen kümmert und um die Armen. Also wir profitieren noch immer massiv von Leuten, die gelitten haben für ihren Glauben, die bereit waren, Opfer einzugehen. Und in diesem Text sehen wir das, wovon wir am allermeisten profitieren, nämlich jeder Mensch, der gerettet wird, der Jesus kennenlernt, das ist das allerbeste Profitieren, das es gibt. Ja? Das ist das Höchste, was man erreichen kann, ist Gottes Kind zu werden und mit ihm versöhnt zu sein, wie die Helga das im Abendmahl auch erklärt hat. Es gibt nichts Besseres. Die Mehrung des Reiches Gottes kann nicht aufgehalten werden, aber sein Plan ist, dass er das durch uns macht. Und in dem Prozess gewinnen wir, auch wenn wir leiden, sogar wenn wir unser Leben opfern müssten, ist der Tod schon besiegt. Und in dem Prozess gewinnen die, die dann in der Zukunft davon profitieren können und darauf bauen und auch bereit sind zu leiden, damit die Nächsten noch mehr profitieren können. Jesus ist Herr, er ist König, er hat den Sieg. Man sieht es in der Apostelgeschichte. Ich muss jetzt auf die Uhr schauen, ich werde bald zum Ende kommen. Und zum Beispiel in Apostelgeschichte 4, wo wir schon gepredigt haben, da zitieren sie aus Psalm 2, den ich jetzt überspringen werde, wo es genau um das geht, dass die Mächte und Gewalten der Welt gegen Jesus sich auflehnen. Aber sie können es nicht, weil er ist siegreich. Aber die Art und Weise, wie dieses Reich voranschreitet, ist, wie ich es vorher gesagt habe, von unten nach oben, nicht von oben nach unten. Und die Art und Weise ist durch das Werkzeug, das er sich ausgesucht hat, die Kirche. Das sieht man ganz klar im Text, das sieht man ganz klar in der Kirchengeschichte. Und das ist was, was wir uns auch auf unsere Fahnen schreiben wollen. Deshalb schließe ich jetzt mit ein paar Fragen für uns als Kirche. Wollen wir, und zwar jeder Einzelne von uns gemeinsam, wollen wir gemeinsam eine Kirche sein, die ein Werkzeug zur Mehrung seines Reiches ist? Und wenn ja, auf welche Opfer sind wir bereit? Oder zuerst einmal, auf welche Opfer bauen wir? Welche Opfer, also zum Beispiel, dass wir hier Gottesdienst feiern können, das baut auf die Opfer von vielen von uns, die großzügig sind, finanziell zum Beispiel, oder die ihre Zeit einbringen, auf viele Arten und Weisen, zum Beispiel. Auf welche Opfer bauen wir? Und ich habe viele auch schon erwähnt. Und auch, welche Opfer sind wir bereit zu bringen? Sind wir bereit, persönlich unsere Zeit, unsere Energie und unser Geld einzubringen, damit das Reich Gottes hereinbricht? Wie wollen wir, dass es in Österreich in 10 Jahren ausschaut, in 100 Jahren? Wie wollen wir, dass es in 200 Jahren ist? Wie wollen wir, dass es für unsere Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder ist? Wie wollen wir, dass es für die Leute ist, die jetzt durch das, was wir tun, zum Glauben kommen, aber dann vielleicht für die Leute, die durch sie zum Glauben kommen und dann für die Leute, die danach durch die zum Glauben kommen? Wie wollen wir für die künftigen Generationen auch im Glauben, dass es ist? Wie wollen wir, dass es in 1000 Jahren ausschaut? Welche Opfer sind wir bereit zu bringen, damit die nächste, übernächste oder überübernächste Generation davon profitiert? Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte nur ein Gebet schließen. Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm.